Ja, ich möchte alle hiermit begrüßen, zum Gottesdienst auch diejenigen, die jetzt, ich sag's mal, über die Kamera mit zuschauen. Und meistens ist es so, also ist in der letzten Zeit häufiger mal vorgekommen, dass ich was mitgebracht habe. Und auch heute habe ich etwas mitgebracht, und zwar eine Bibel. Und jetzt könnt ihr denken, es ist nichts Außergewöhnliches für einen Gottesdienst, eine Bibel mitzubringen. Aber diese Bibel ist was, ich sag's mal, Besonderes. Das war meine erste Bibel sozusagen, als ich vor fast 10 Jahren das erste Mal hingekommen bin, hatte ich auch etwas in der Hand, aber es war von den Zeugen Jehovas, das war eine neue Weltenübersetzung. Wusste es nicht besser wirklich, doch ich glaube, also zumindest mit der Übersetzung. Auf jeden Fall hat mir dann Andreas, einer hat mir dann gesagt, glaube ich, so, ich bringe dir nächstes Mal eine richtige mit. Und so alt ist die schon, also ja, also diese Bibel, die ist jetzt ein Umschlag drum. Das war meine erste sozusagen, und was hier drumherum ist, das war jetzt nicht dabei, das war von einem ehemaligen Bibelschüler, der heißt Levin. Und warum habe ich diese Bibel heute mitgebracht? Meistens bringt man etwas mit, weil man daran, wenn man so eine Erinnerung knüpft oder irgendetwas, so ein Ereignis. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal der eine oder andere Sicherheit im Internet über den Glauben unterhalten habt. Und ich war damals, ich weiß nicht, was es war, ob es ein ICQ-Chat war oder auf jeden Fall war ich im Internet am Chatten. Und ja, ich kann es nur ungefähr wiedergeben, ungefähr so sinngemäß. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich habe es halt noch im Kopf. Es ging halt um ein Gespräch und diese Person wollte mir einfach den Glauben, ich würde es mal vielleicht sagen, vielleicht passt das Wort Zweifel, wollte Zweifel sehen. Es ging um Jesus, um die Menschen, wo sie herkommen. Und ja, diese Person hat dann ungefähr so gesagt, ich weiß nicht mehr 100%, tut mir leid, aber dein Jesus gibt es nicht, sozusagen. Ja, also die Menschen kommen woanders her, also ungefähr so sinngemäß, ich weiß nicht mehr 100%. Kurz und knapp, ich habe natürlich auch die Bibel aufgeschlagen gehabt und habe natürlich auch argumentiert, natürlich gibt es Jesus. Und dann war meine Zeit natürlich dann vorbei, also das Gespräch war beendet. Und ich weiß nicht, ob es Zweifel waren. Vielleicht kann man es Zweifel nennen, die hochkamen. Und ich saß am Schreibtisch und habe irgendwie mein ausgesprochenes Gebet, was denn jetzt genau, also ich weiß nicht, ob ich Gott oder Jesus gesagt habe, aber irgendwie hatte ich schon, nennen wir es Zweifel. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen gehabt und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mit der Hand so gemacht habe, ich hatte die Bibel schon aufgeschlagen gehabt, ich weiß nicht, ob ich so gemacht habe oder so. Auf jeden Fall habe ich umgeschlagen und habe die Antwort gekriegt. Und diese Antwort hatte ich sogar markiert gehabt. Sie ist heute noch, ich nenne es mal, ich weiß nicht, ob es ein Textmarker ist, ist heute noch markiert, wenn das Datum stimmt, der 28.05.2015. Da gab mir Gott quasi die Antwort auf sozusagen Erde, wo der Mensch herkommt. Wer aufschlagen möchte, Jesaja 45, Vers 12. Jesaja 45, Vers 12. Dort steht geschrieben: Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr. Das war die Antwort. Jetzt konnte ich natürlich überlegen, okay, nehme ich das jetzt im Glauben an oder nicht. Aber es war für mich die Antwort, das war ja vielleicht der Zweifel, den ich hatte über alles. Dieser Vers hat gepasst und er war sogar unterstrichen. Und ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn Menschen dir versuchen, was anderes zu erzählen, wenn sie vielleicht versuchen, Zweifel zu sehen ins Herz, wie du reagierst, ob du fest bist und sagst, oh, danke. Du sagst, es steht geschrieben. Wie gehst du damit um? Mit Zweifeln, mit Gedanken? Man kann es auch weiter ausbreiten. Vielleicht kannst du dich an Situationen erinnern, wo du ein Gespräch hattest und es wurden dir so viele logische Argumente gegeben, dass du in Zweifeln gekommen bist. Oder hast ein Fragezeichen gehabt, die Frage kann ich nicht beantworten. Vielleicht aber hast du auch Sorgen in deinem Leben. Wie gehst du damit um? Vielleicht hast du auch gebetet und hast eine Antwort erhalten. Ich nenne mal dieses Beispiel hier. Kannst du das für dich im Glauben annehmen, wenn du eine Antwort kriegst? Oder sagst du dir, das ist zu einfach? Die Antwort ist ja zu einfach. Ich hätte auch irgendwie unbewusst immer mal die Stelle aufschlagen können, natürlich. Aber du hast vorher gebetet. Kannst du das im Glauben annehmen? Oder hat vielleicht das eine oder andere Gespräch, ist wieder so eine Waage, ich habe jetzt keine bei, wo wissenschaftliche Argumente oder irgendetwas großes Gewicht haben, was dein Glauben schwach werden liest, obwohl du weißt, Jesus lebt. Aber die Argumente, die du hörst, oder durch Schreiben oder durch Austausch, wiegt trotzdem wiegt es. Wohin also mit den Gedanken? Wohin damit? Gedanken von Zweifeln, Sorgen, Ängste. Es muss auch nicht vom Glauben sein. Es können so Ängste sein. Wie geht es weiter in meinem Leben? Was mache ich beruflich? Unsicherheiten im Leben. Und ich habe heute einfach das Thema schlicht und einfach gewählt. Und das heißt, richte deine Gedanken auf Jesus. Richte deine Gedanken auf Jesus. Auf Gott, auf Jesus. Also, das heißt, dass wir uns erinnern auch, was steht geschrieben, was wissen wir. Manchmal ist es auch gut, wenn man Bibelverse auswendig lernt. Manchmal ist es auch so, dass Menschen vielleicht denken, okay, ich dachte, Gott ist vielleicht, habe eine Vorstellung von Gott. Das ist die erste Frage, wie gut kennst du Gott, wie gut kennst du Jesus? Viele Menschen, sage ich mal, sprechen auch von einem lieben Gott. Wenn man das ernst meint, der liebe Gott, das ist noch was anderes, als wenn ich sage, der liebe Gott, so als Titel. Wer ist Jesus für dich? Beziehungsweise, wie gut kennst du Jesus, wie gut kennst du Gott? Du kannst sagen, okay, seit Jahren lese ich in der Bibel, ich bin Christ. Es gibt für mich gerade seit vielen Zeiten nichts Neues mehr. Oder du sagst, er ist mein Heiland und Retter und damit ist gut, da ist es das Fundament gelegt, das reicht mir. Wenn wir in der Bibel lesen, dann können wir ja Stück für Stück, es heißt, dass es Stückwerk ist, erfahren, wie Gott sich offenbart, wie er ist, seine Liebe zu uns. Hat es dich vielleicht schon mal überrascht, was du von Jesus gelesen hast? Oder sagst du, ja, ist normal, das gehört zu Gott dazu. Warst du schon mal überrascht, was du gelesen hast? Hast nicht mehr mit gerechnet? Was hast du ein Bild von ihm? Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, der liebe Gott, sagen welche, vielleicht zum Gebet, als vielleicht Titel oder wenn man es vom Herzen meint, der liebe Gott, das ist was ganz anderes, natürlich. Gott ist Liebe. Ist ein liebender Gott. Aber ja, er liebt den Sünder, er hasst aber die Sünde. Und Gott und Sünde passt überhaupt nicht zusammen. Das ist wie Licht und Finsternis. Wenn ich vom lieben Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Willem Busch hat das mal gesagt, da habe ich, glaube ich, schon mal so ungefähr sinngemäß gesagt, da hat er einen gefragt und da ging es irgendwie in Diskussion und da hat er gesagt, lass mir das sein, ich frage, fürchten Sie Gott, was den lieben Gott soll ich fürchten sozusagen. Das heißt, diese Person hat ein ganz anderes verkehrtes Gottesbild gehabt. Das heißt, vielleicht hat er in seinem ganzen Leben immer nur der liebe Gott und so weiter, das schwächt dir ab. Gott ist natürlich auch ein verzehrendes Feuer. Oder wir lesen in Sprüche die Furcht von Gott. Ich weiß gar nicht, was da in Sprüche steht. Sprüche Anfang, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Also, was haben wir für ein... Was steht da? Okay. Okay, danke. Also, was hast du für ein Gottesbild? Wir sitzen hier Sonntag für Sonntag und ja, was haben wir in unseren Gedanken? Wie gut kennen wir Gott? Wie gut kennen wir Jesus? Was für ein Bild haben wir über ihn? Und war das Bild mal anders oder hat es sich total verändert, wo du klein warst? Bist dann erwachsen geworden? Ist es dann ähnlich geblieben oder hat es sich doch verändert? Dass es dich, weil es zum Positiven verändert hat oder dass es dich verändert hat in dem Sinne, okay, ich kann vor Gott nicht bestehen, jetzt verstehe ich, dass ich ein Sünder bin, weil Gott heilig ist, dass ich Buße tun muss. Wie war deine Gottesvorstellung früher und jetzt? Und ich möchte mal etwas vorlesen. Das ist von dem Buch hier Training im Christentum, Grundkurs von Gibson und Güttler. Das ist eine ganz kurze Geschichte nur. Da geht es einfach darum, was wir vom Bild von Gott haben. Ich lese mal vor. Die Kindergärtnerin fragt einen Jungen in ihrer Gruppe, was er da zeichnet. Ohne aufzublicken, antwortet der: ein Bild von Gott. Die Erzieherin lächelt und sagt: aber niemand weiß, wie Gott aussieht. Der Kleine legt seinen Bleistift weg, schaut ihr ernst in die Augen und erklärt: wenn ich fertig bin, wird man es wissen. Also sehr überzeugt. Natürlich seine eigene Vorstellung von Gott. Ja, der junge Mann, ja, was für eine Korrektur, wer wird kommen, ja. Und wir lesen auch ganz klar, dass, ja, die Bibel sagt, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt nur einen Gott. Und ich möchte unsere Gedanken so ein bisschen auch auf Gott lenken, weil wir sind oft sehr in der Gefahr, ich kenne es von mir, dass wir uns selbst kreisen. Deswegen auch so zwischendurch so ein bisschen auch dieser Gedanke auf Gott. Das wird heute nichts Neues sein, was ich erzähle. Das wird ja sagen, okay, weiß ich, oder weiß ich nicht. Aber es ist einfach nur einfach dieser Blick, sagen, okay, ist mir bewusst, wen ich habe als Herrn oder wen ich nicht habe als Herrn. Also in Jesaja 45, Vers 5 steht, Jesaja 45, Vers 5, ich bin der Herr und sonst kein anderer, denn außer mir gibt es keinen Gott. Also Gott sagt selbst, wir wissen, dass Gott allmächtig ist, allwissend. Er sagt selber, es gibt keinen anderen Gott. Natürlich wissen wir, Gott besteht aus Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Worauf ich hinaus möchte, dass es auch Religion gibt. Ich sage mal Religion. Religion ist immer das, um Gott zu finden oder durch gute Taten Gott zu erreichen. Durchs Evangelium kommt Gott auf uns runter. Durch Jesus. Also alle anderen Götter in Anführungsstrichen sind Götzen. Also Götter, die verehrt werden, wo Opfer gebracht wird. Und ich habe ja bei meiner Schlachter 2000, bei der Worterklärung, noch solche falschen Götter, hinter denen böse Geister stecken, bezeichnet die Bibel als Götzen. Ja, es gibt ja zig verschiedene, alleine, weiß ich nicht, Hinduismus. Es gibt ja so viele Götter, die Menschen sozusagen anbeten, Opfer bringen. Aber es gibt auch moderne Götter. Nur die sehen wir vielleicht gar nicht so oft. Ja? Also alles das, was mir das Gott vom quasi vom Herzensthron stoßt. Alles, was wichtiger ist. Wo es vielleicht in unserem Leben Sachen, wo wir denken, ja, das ist schon nicht leicht. Ich weiß, es könnte Gott, Anführungsstrichen, Konkurrenz machen, aber es fällt mir nicht so leicht, davon wegzukommen. Ist vielleicht uns was im Leben. Wo wir sagen müssen, Benjamin, schau mal, Gefahr besteht. Ich möchte eine Geschichte vorlesen aus der Bibel. Und zwar geht es um eine Geschichte mit dem Prophet Elia und den Baalspropheten. Der eine oder andere kennt das. Wer möchte, kann gerne mal aufschlagen. Könige 18. Könige 18. Ach so, erster Könige. Danke. Ja, ich werde dann auch nochmal gleich richtig konzentriert, hoffentlich. Erster Könige 18. 16 bis 39. Das ist etwas länger. Es geht einfach darum, dass wir den Zusammenhang haben und ich versuche das ja so vorzulesen, dass man das ja gut nachvollziehen kann. Bei mir steht hier als Überschrift Elia und die Baalspropheten auf dem Berg Karmel oder Karmel. Also es geht hier quasi um Baalspropheten, falsche Götter. Und ich habe hier mal Baal rausgesucht. Das bedeutet Herr oder Besitzer. Bezeichnung für den Blitz- und Regengott der Kananiter. Dann haben wir noch Asherah. Das ist eine kananitische Muttergöttin. Auch als wird oft im Alten Testament als Blitz- und Regengott in Verbindung gesetzt. Das sage ich nur deshalb, weil das hier gleich auftaucht. Also es geht um falsche Götter, um Götzen. Und mir geht es quasi hier darum, dass man hier sieht, dass der wahre Gott handelt. Ich habe diese Geschichte mal in Brake gehört, ganz am Anfang meiner Zeit. Das war so eine Predigt und ich fand sie, die ist mir im Kopf hängen geblieben, weil ich sie gut fand. Weil man hier merkt, okay, der wahre Gott handelt hier und alles andere, sage ich mal, ist nichtig. Ich lese vor von von Vers 16 bis 39. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baal nachgefolgt bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschere, also schon eine ganz schöne Menge, die am Tisch der Isebel essen. Also Elia mit 850 anderen Leuten. So sandte Ahab Boten zu den Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. So gibt uns nun zwei Jungstiere, und lass sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag, also schon lange. Vom Morgen bis zum Mittag, und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften, so steht es bei mir in der Übersetzung, ich weiß nicht, wie es bei euch steht, um den Altar, den man gemacht hatte. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, oder er ist beiseite gegangen, oder ist auf Reisen, oder er schläft vielleicht und wir jetzt aufwachen. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Also da kann man sehen, wie weit das ging. Selbsteinschnitte. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Aber da ist keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder auf. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. Ich habe mal nachgeguckt, also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, sind es ungefähr 21 oder 24 Liter für Ausmaß, also für Aussaat. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist, aber das war halt ein gewisser Graben. Und er schichtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach: Tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia zu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also eine ganz gewaltige Sache. Ganz gewaltige Sache. Wenn wir an Gott denken, an was denken wir vielleicht noch, oder was manchen vielleicht gar nicht bewusst ist: Gott ist heilig. Gott ist heilig. Er ist moralisch perfekt. Und ich habe schon mal gedacht, würde man meine Gedanken hier an die Leinwand schmeißen, dann würde er denken: Was ist das für einer? Und ich nehme gerne das Beispiel von der Sonne. Das habe ich von, vom Bible Project Deutsch, also die Heiligkeit Gottes, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das dauert keine 6 Minuten. Da wird wirklich gezeigt, also klärt, was ist die Heiligkeit Gottes. Und es wird also mit der Sonne erklärt. Die Sonne haben wir gerne, wenn es draußen warm ist. Wir können uns bräunen, Vitamin D. Aber wenn wir der Sonne zu nahe kommen, oder wenn wir zu lange in der Sonne sind, dann ja, ist das nicht gut für unsere Haut. Und ich weiß nicht, wer schon mal einen richtigen Sonnenbrand hatte, wo sich die Haut dann so ein bisschen abziehen lässt. Also Gott ist heilig. Was sagt uns das? Wie gehen wir damit um? Gott ist heilig. Ist das uns im Alltag bewusst, dass Gott heilig ist? Wenn wir unsere Gedanken auf Jesus richten, ist uns das bewusst, dass er heilig ist? Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Jetzt springen wir nämlich, und zwar, wie Gott ist, nämlich allmächtig. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, hier steht Geburtstagsvers für Benjamin. Ich muss dir wohl mal diesen Vers gegeben haben, entweder dir oder Tim. Also ich hatte es irgendwie noch im Kopf. Also auf jeden Fall bei Löwen. Es muss irgendwo bei Löwen-Geburtstagsvers sein. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Ist es unmöglich, etwas Unmögliches? Ist uns das bewusst? Unseren Gedanken, wenn wir Sorgen haben, wenn wir an menschliche Grenzen kommen? Ich habe mal nachgeguckt, am 25.11. letzten Jahres gab es das Frauenfrühstück und die Referentin Esther Buller war mit dem Thema, was traust du Gott zu? Und ich habe mir das jetzt nicht angehört, aber ich allein finde das Thema schon ansprechend. Und ich finde, man kann es einfach so schön mit allmächtig verbinden. Ja, in dem Sinne von, wenn Gott allmächtig ist, was traust du Gott zu? Also, vielleicht höre ich es mir nochmal an, weil ich habe es mir nicht, weil es Frauenfrühstück ist, aber ich höre mir trotzdem die Predigten auch nicht wirklich so an im Internet. Vielleicht sollte ich es mal öfter machen. Ich könnte nochmal sagen, okay, was traust du Gott zu, was die Referentin gesagt hat, im Sinne von, Gott ist allmächtig. Sollte ihm irgendetwas unmöglich sein? Ich habe gestern Fernsehen geschaut, ich weiß nicht, ob es Bibel-TV oder etwas anderes war, es ging um die Mehrteilung. Und da ging es da darum, wo ist das Meer, wo ist das Schilfmeer geteilt? Also wo ist der Platz gewesen, wo das Volk Israel drüber konnte, wo das alles gepasst hat? Und da haben sich drüber Gedanken gemacht. Und wenn ich weiß, dass Gott allmächtig ist, habe ich persönlich auch kein Problem mit, auch wenn ich nicht dabei war, dass es mehr geteilt wird. Er hat das ganze Universum gemacht. Das Mehrteilen ist gar nichts für ihn. Das mit dem Mehrteilen, da habe ich ein Video mal gesehen und da haben die wirklich, wenn das so war im Video, auch unten so nach einer gewissen Tiefe so ein goldenes Rad gefunden. Ja, und haben sie auch vielleicht das vom Pharao gewählt, vom Streitwagen. Und es waren über dem Meer verteilt Korallen, die über etwas gewachsen sind. Das kann zum Beispiel eine Radachse gewesen sein, wenn man sich jetzt vorstellt. Das heißt, es ist noch etwas da zum Anschauen. Natürlich kann man es jetzt nicht anfassen, es wird zerbrechen oder was. Oder ich glaube, der hat das goldene Rad jetzt nicht nach oben genommen, weil es wahrscheinlich instabil wäre. Auf jeden Fall, es ist Wahrheit, was wir lesen. Es ist Wahrheit. Und Menschen forschen danach, die sind neugierig. Glaubst du, dass Gott jetzt überall hier ist? Aber auch bei den Leuten, die verfolgt werden? Also ich will auf allgegenwärtig. Für mich war das jetzt persönlich nicht ein großes Problem. Ich habe festgestellt, ich hatte in Brake eine Familienfreizeit mit 5- bis 6-Jährigen. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Erfahrung, nichts. Das war für mich eine andere Herausforderung. Und nach meinem Gefühl, was ich hatte, konnten die Kinder das schon annehmen. Die hatten da jetzt, so wie ich das gemerkt habe, keine großen Probleme damit. Also ich habe gefragt, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, dass Gott hier sein kann und gleichzeitig, nehmen wir mal an, auf einer anderen Seite der Erde. Also sie konnten sich das vorstellen. Ich weiß nicht, ob es alle waren, vielleicht hatten wir auch Zweifel, aber als Jesus sagt ja auch, seid wie die Kinder, dass wir das annehmen können. Wo ist vielleicht bei euch die Grenze, wo ihr denkt, okay, höre ich, kann ich lesen, aber kann ich das auch wie ein Kind annehmen? Oder ist es mir zu schwierig? Wo sind meine Grenzen? Und er ist ja nicht nur allgegenwärtig, es ist ja für uns Kinder Gottes ja noch viel, viel intensiver. Ich habe einen Brief mitgebracht. Wer mal auf die Worte geguckt hat bei Missionswerk, Stiftung Missionswerk Heukelbach, da steht hier immer oben immer ein Satz. Da steht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit in euch. Das heißt, Jesus lebt in uns und näher geht es ja nicht mehr. Näher geht es nicht mehr. Wie ist es für dich, wenn du Gott Dinge sagst? Oder ist das für dich, dass du denkst, okay, mir ist bewusst, dass er allwissend ist, vom Kleinsten bis zum Größten, aber kann ich ihm auch, ja, Dinge sagen, die mich, ja, niederdrücken, vielleicht längere Zeit schon? Wie gehe ich damit um? Ist mir das bewusst, wenn ich Jesus meine Gedanken gebe, wenn ich mit ihm ins Gebet gehe, dass er es weiß, dass er es weiß? Er weiß die Gedanken schon, bevor du sie ausgesprochen hast. Ich möchte einmal den Psalm 139 vorlesen. Ich finde den Psalm ganz gut, weil das zeigt sozusagen Gottes Allwissenheit, seine Allgegenwart. Also ich finde es einen guten Psalm. Psalm 139. Ich lese ihn nicht komplett vor. Von 1 bis 16. So, jetzt halte ich mal mit der Hand dahin. Ich lese vor. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Und während ich das vorlese, was geht dir dabei durch den Kopf? Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel? So bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager? Siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Sprich ich, Finsternis soll mich überfallen und die Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Jetzt habe ich es vorgelesen. Jetzt habe ich Verse gesagt. Ich habe von Dingen gesagt, die für euch sagen können, klar, ist jetzt nichts vielleicht Neues für mich. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht das mit mir persönlich? Was macht das mit uns? Nehme ich das alles im Glauben an? Ich kann das jetzt alles lesen. Du könntest immer wiederholen, nehme ich das im Glauben an? Was ging dir dabei durch den Kopf, wo ich das vorgelesen habe? Hat es Einfluss auf deinen Alltag, weil du weißt, ja, ich habe auch Erfahrungen mit meinem Heiland. Hat es Einfluss auf deine Sorgen, auf deine Nöte, auf deine Ängste, auf deine Zukunft oder auf deine Hoffnung? Hat es Einfluss? Das Thema war, ich bin jetzt noch nicht fertig, richte deine Gedanken auf Gott, Jesus. Und was natürlich nicht fehlen darf, wenn ich von Gott, Jesus spreche, ist das Evangelium. Nämlich es geht auch darum, dass wir wissen um seine Retterliebe. Wie ist das bei uns? wenn wir Menschen sehen, die uns sympathisch sind, bedanken, denen gebe ich gerne was mit, erzähle ich gerne was. Wie ist das mit mir, Benjamin? Ich spreche mich schon selbst an, mit diesen Menschen da, wo du denkst, fällt mir schwer. Da muss ich mir die Liebe schenken lassen. Wie ist das mit meiner Retterliebe? Wie sieht das aus? Zeige ich das? Gott sieht da mein Herz. Und Johannes 3, Vers 16 drückt es schön aus. Der bekannte Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese Retterliebe, wenn wir in Offenbarung sehen, dass dann sozusagen der zweite Tod, alle, die nicht geschrieben sind, Buch des Lebens, dass sie in den Feuersee geworfen werden. Also die Bibel ist ja ganz, vielleicht passt das Wort brutal ehrlich. Und was macht das alles mit uns? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Will ich das auch? Ich lese vor 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich habe mir ein paar Posts jetzt reingemacht, mit denen ich so lange brauche. Und falls ich nervös bin, dass ich das nicht finde, also deswegen habe ich mir eine Hilfe reingemacht. 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich lese einmal den Kontext vor, also von 1 bis 4. 1. Timotheus, Kapitel 2, 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie sieht das bei mir aus? Ja, ich hatte mir aufgeschrieben, was ist der Zustand der gottlosen Menschen? Und die Bibel hat da, wie gesagt, harte Worte. Ich möchte vorlesen aus Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 36. Johannes 3, Vers 36. Dort steht geschrieben, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Bleibt. Eine andere Stelle, Römerbrief, das muss ich doch aufschlagen. Römer Kapitel 1, 18 und 20. Römer Kapitel 1, 18 bis 20. Dort steht geschrieben, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da es Gott ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also der Mensch kann wissen, wenn er die Natur betrachtet, die Schöpfung betrachtet, wie komplex alles ist, dass es nicht alles irgendwie durch Zufall entstanden ist. Die Komplexität, alles. Der Mensch kann wissen, darf wissen oder ja, dass es Gott gibt, Gott ist. Also Gottes Zorn ist auf dem Menschen, der nicht wiedergeboren ist. Und er merkt es vielleicht noch nicht mal, es sei denn, er hat schon die Botschaft gehört. Was ist es noch? Ich komme gleich zum Ende. Erster Petrusbrief, das ist eigentlich, was ich glaube ich schon mal zum Abendmahl vorgelesen habe. 1. Petrus 22 bis 25. Oh, da. Da habe ich falsch gemacht. Okay, 1. Petrus 2. So, ist da was wieder? Ihr passt auf, das ist gut. 1. Petrus 2, Vers 25 müsste es dann sein. Ja, genau. Ich lese von Vers 22 vor. Also 1. Petrus Kapitel 2, 22 bis 25. Also man kann es auch als Abendmahlvers nehmen. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jetzt kommt's, worauf ich hinaus möchte. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Nun aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also, was ist der Zustand des gottlosen Menschen, der nicht wiedergeboren ist? Also, für alle, die ja keine Kinder Gottes sind. Einmal, der Zorn Gottes ist auf ihm, vielleicht ohne es zu merken oder weiß es. Und er oder sie ist wie ein Schaf, das in die Irre geht. Also, in die Irre gehen heißt ja völlig am falschen Weg. Und ich musste dabei an Beate denken, du hast mal etwas vorgelesen, eine Geschichte mit einem Schaf. Ja, ist es gut, einen Hirten zu haben? Ja, daran musste ich denken. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann an die Geschichte. Es ist gut, einen Hirten zu haben. Ja, in die Irre gehen. Es ist natürlich so, heutzutage hat man Navi. Habt ihr euch schon mal so richtig verlaufen? Und ihr habt dabei gedacht, ich bin richtig. Es muss nicht verlaufen sein oder verfahren. Ja, also früher gab es ja die Langkarte. Heute ist das Navi da aufs Handy. Also, wenn ihr euch schon mal so richtig verlaufen oder verfahren habt, dann nehmt doch einfach mal das Beispiel Schafe, die in die Irre gehen. Fehl am Platz, am Ziel vorbei. So als bildliche Sache. Ja, seine Retterliebe. Ist uns bewusst über seine Retterliebe? Denken wir darüber nach, wenn wir das Abendmahl nehmen? Was heißt es, gerettet zu sein, diese neue Position gekommen zu sein, in Christus zu sein? Ist uns diese Liebe bewusst? Können wir das für uns annehmen oder ist das schwierig? Mir fällt es nicht leicht. Jesus hat dieses Gericht Gottes auf sich genommen. Ich habe gestern eine Folge, ich weiß nicht, ob anderthalb Folgen waren, habe ich Strafgericht geguckt, das kommt manchmal, so eine Richtersendung. Diejenigen, die Schuld auf sich geladen haben, die schuldig sind, ich nenne es mal jetzt nicht vor Gott, wo es gesagt hat, sondern vor den Menschen, nenne ich es einfach mal, auch die müssen Folgen tragen. Nur hier auf Erden ist es zeitlich begrenzt. Ich möchte zusammenfassen. Ich habe anfangs darüber gesprochen, dass ich einen Chat hatte, wo mir, ich nenne es mal, Zweifel gelegt worden sind. Vielleicht war es auch was anderes und ich habe gebetet, weil es waren Gedanken, die ich ausgesprochen habe und habe die Jesaja-Stelle gelesen. Was er gemacht hat den Menschen, er war es, er hat geschaffen. Darum habe ich das Thema genannt, richtige deine Gedanken auf Gott, auf Jesus. Das heißt, was machst du mit dem, was dich in deinen Gedanken beschäftigt? Wo gehst du damit hin? Ein Punkt war, wie gut kennst du Gott oder Jesus? Das heißt, was hast du vielleicht für ein Bild von ihm? Und das, was ich vorgelesen habe, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, was macht das persönlich mit dir? Was macht das mit uns? Was macht es mit mir? Verändert das meinen Alltag? Lebe ich diesen Glauben? Seine Retterliebe habe ich ganz kurz erwähnt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Was ist der Zustand des gottlosen Menschen? Der Zorn Gottes ist auf ihm und er ist wie ein Schaf, der in die Irre geht. Richte deine Gedanken auf Gott. Ja, was ist unser erster Ansprechpartner? Wenn unsere Gedanken wieder schweifen oder vielleicht in die Irre geführt werden sollen vom Feind. Ich möchte nochmal zum Abschluss beten. Ja, Herr Jesus, du hast das jetzt gehört, gesehen und du siehst unser Herz. Was machen wir mit unseren Gedanken, wenn wir ja Dinge hören, ja, die gegen dich sprechen, was geschrieben steht? Was machen wir damit? Nehmen wir sie gefangen, gehen wir damit mit zu dir, sagen sie, wie es dir. Schauen wir das, was geschrieben steht, erinnern wir uns daran. Herr Jesus, wir haben zig Gedanken am Tag. Du weißt, was uns da regelmäßig, ja, lastet oder einnehmen will. Er hilft, dass wir daran denken, dass du der erste Ansprechpartner sein sollst. Und so will ich dir jetzt, ja, diesen weiteren Gottesdienst und nachher auch, ja, die Gemeinschaft, ja, abgeben. Amen.